Herzlich willkommen bei Dental Spirits, dem Podcast für alle, die sich für gesundes Praxiswachstum interessieren. Dieser Podcast bietet dir Inspiration und ganz konkrete Tipps für die komplexen Herausforderungen der wachsenden Zahnarztpraxis.
Mein Name ist Maike Klaptor und heute darf ich das Gespräch führen mit Dr. Jochen Rosbach. Lieber Jochen, hallo.
Hallo Maike.
Ja, Jochen führt die Praxis Zanorama in der Nähe von Ludwigsburg im schönen Baden-Württemberg. Und unser Thema ist heute Loslassen und Vertrauen, die ärztliche Delegation wirkungsvoll etablieren. Ja, Jochen, magst du uns kurz ein paar Sätze sagen, wie die Praxis aufgebaut ist, was euer Konzept ist, in welcher Größe ihr da so unterwegs seid?
Sehr gerne, Maike. Also unsere Praxis heißt Zanorama. Wir sind etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben uns gegliedert ganz grob in eine Kinderzahnarztpraxis, den Junior Club und die Erwachsenenpraxis. Wir bieten alles an Zahnmedizin außer KFO und bemühen uns, das auf einem sehr guten Niveau zu machen.
Ja, prima. Genau. Anzahl der Zimmer hattest du gerade schon genannt, glaube ich noch nicht.
Es gibt 13 Behandlungsräume bei uns.
Und ich glaube einen Eingriffsraum, einen OP dafür.
Da ist der Eingriffsraum schon mitgerechnet, genau. Also wir haben einen Eingriffsraum.
Ja, wunderbar. Genau, dies ist der zweite Podcast, also zum unternehmerischen Wirken von Jochen Rosbach. Könnt ihr auch mal bei uns scrollen und da werdet ihr eine sehr interessante Folge finden können. Ja, was uns heute sehr spezifisch und konzentriert beschäftigt, lieber Jochen, ist dieses Thema der ärztlichen Delegation. Ich hatte dich gefragt, ob du bereit bist, das mal mit mir hier zu beleuchten, und wir beide haben da ja auch so eine gemeinsame Erfahrung mit einem Workshop, und es ist ein Thema, was im Praxiswachstum immer wieder auftaucht. Wir sind ja hier der Podcast für gesundes Praxiswachstum. Deswegen ist schon die Frage rund um die ärztliche Delegation, ab dem Punkt, wo man selber nicht mehr jeden Patienten sehen und behandeln kann, was passiert denn da? Und das ist so ein neuralgischer Punkt. Da bin ich dankbar, dass wir beide das mal jetzt hier so ein bisschen ausleuchten. Was ist das so? Also die Praxis wird größer, es werden mehr Patienten. Und dann ist da die ärztliche Verantwortung, die auch erfahrene Erfolgslogik der vergangenen Jahre und gleichzeitig irgendwie das Bewusstsein, ja, so geht's nicht weiter. Was ist das für ein Gefühl? Was ist da so los in einem Unternehmerzahnarzt?
Ja, ein echter Zwiespalt, Maike. Mhm. Denn einerseits, zumindest bei mir war es so, ich kann ja nur für mich sprechen, ich hatte am Anfang immer so den Anspruch, dass ich derjenige bin, der es am besten kann und der jeden Patienten sehen muss. Und irgendwann war es dann einfach so, dass mit der Anzahl der Patienten, die Praxis besucht haben, das einfach organisatorisch nicht mehr möglich war. Mhm. Und dann war für mich einfach auch irgendwann mal klar, so wie es jetzt gerade läuft, dass ich jede neue Untersuchung durchführe, so kann es nicht weitergehen.
Mhm. Und ja, wir haben diesen Podcast ja überschrieben mit Vertrauen und Loslassen. Da ist doch irgendwie eine naheliegende erste Idee, die wir übrigens auch in unseren Lehrgängen und in den ganzen Gesprächen, die wir so führen als Akademie mit den Praxisinhabern und Inhaberinnen, ist immer so auch eine Idee, ich mache jetzt dann mal so Chefarztprinzip. So, und heißt dann, damit ist gemeint, also Chef im Ring, Chefin sieht jeden Patienten, und ja, vielleicht beschreibst du das mal besser, das wirst du besser können als ich, was damit gemeint ist.
Genau, ist wahrscheinlich das, was ich in meinen ersten Jahren in Zanorama da durchgezogen habe. Das heißt, alle Neupatienten, alle erwachsenen Neupatienten hatten den ersten Untersuchungstermin bei mir. Ich habe die Therapie dann auch schon grob festgelegt und habe dann die einzelnen Behandlungsschritte sozusagen meinen Kolleginnen und Kollegen zugewiesen. Und habe dann auch noch versucht, das Ganze irgendwie zu überwachen und sicherzustellen, dass es in dem Ablauf bleibt, den ich da mit dem Patienten ursprünglich mal besprochen habe.
Ja, und jetzt läuft es ja seit 10 Jahren anders. Kannst du nochmal sagen, wann kam dieses System des Chefarztprinzips so an die Grenzen? Was war da in dir los? Was hat dafür gesorgt, dass neue Entscheidungen getroffen werden sollten?
Ja, wir waren da an dem Punkt, da waren wir insgesamt zu fünf Kolleginnen und Kollegen, und damit stieg dann auch die Frequenz in der Praxis dermaßen an, dass es einfach organisatorisch und auch zeitlich für mich nicht mehr zu schaffen war, ganz abgesehen von dem Intellektuellen. Du konntest nicht mehr jeden Patienten einfach dir merken, und das ist völlig anders, als ich es in meiner Einzelpraxis kennengelernt habe. Und da wurde mir klar, hier brauchen wir jetzt andere Strukturen und hier muss es ab sofort auch mal anders laufen, sonst crash ich.
Ja, was ich da jetzt nochmal eben aus einer anderen Perspektive zu ergänzen darf, es geht ja auch darum, im gesunden Praxiswachstum die Praxis auch attraktiv zu halten für einsatzfreudige Kollegen und Kolleginnen, für Zahnärzte, Zahnärztinnen, die in die Verantwortung gehen wollen, die natürlich auch hochwertige, eigenverantwortliche Therapieplanung machen wollen und so weiter. Das heißt, für uns jetzt heißt gesundes Praxiswachstum auf jeden Fall auch kein Chefarztprinzip, sondern ein System aufzubauen, das die ärztliche Delegation so aufbaut, dass Verantwortung für die Therapie, auch für die entsprechende Effizienz, auch für die Honorarstundensätze, die dann damit natürlich in der Erwartung stehen, realisiert werden. Und dass man dann als Praxis quasi diesen Rahmen dafür schafft, das ist wiederum natürlich Chefaufgabe und das wurde dann gemacht. Ist ja lange her. Ihr habt da auch dann frühzeitig oder rechtzeitig, sagen wir mal. Ja, du nickst gerade. Ja,
hör doch ein bisschen. Es hätte schon ein bisschen früher stattfinden können im Nachhinein, ja.
Ja, jedenfalls gab es diesen Punkt, das war 2015. Ihr wart 5 Zahnärzte, sagst du. Da wurde das dann festgelegt. Und wir wollen in diesem Podcast euch mal einen Eindruck davon verschaffen. Da gehen wir jetzt auch tatsächlich sehr ins Detail, wie sowas dann stattfindet, wie man da quasi einen Griff dran kriegt, um diesen wichtigen Schritt der Organisationsentwicklung dann auch zu realisieren. So, wir haben einen Workshop angesetzt. Mhm. Es haben sich ja alle Zahnärzte, Zahnärztinnen getroffen. Und es war klar, ja, wie würdest du aus heutiger Sicht, was war das Ziel dieses Workshops?
Das Ziel des Workshops war es, die Strukturen der zahnärztlichen Behandlung einfach zukunftsfähig und zukunftssicher aufzustellen. Für mich war wichtig, dass es nicht mehr an mir allein alles hängt, in Anführungszeichen. Und diesen Aspekt, den du vorhin genannt hast, Maike, dass auch die jungen Kolleginnen und Kollegen wachsen wollen, das ist total wichtig. Und das hatte ich auch viel zu wenig auf dem Schirm. Und du musst den Talenten Raum geben. Und das war so das, was ich auch wollte. Und wo wir einfach Zeit brauchten, wo wir eine sehr gute Moderation brauchten. Ich glaube, das ist schwierig, das in Eigenverantwortung machen zu wollen. Und was ganz, ganz klar war, ist einfach, dass man es auch nicht von oben verordnen kann, sondern dass wir die Menschen, die es betrifft, auch mitnehmen müssen. Und deswegen haben wir uns da den ganzen Samstag Zeit genommen und wir hatten da einfach bei dir auch diese kompetente Moderation.
Genau, das ist ja so das, was wir im Grunde ins Akademiegeschehen jetzt heutzutage einfließen lassen. Also wir sind ja klar die spezialisierten Berater auch gewesen über lange Zeiträume und an Praxen wie deiner, Jochen, auch in einer guten Zusammenarbeit entwickelt man sich natürlich auch als Beratungsunternehmen, das kann man auch ganz ehrlich so sagen.
Ich glaube, es lernen beide Seiten, klar.
Genau, und hier jedenfalls sind so solche wichtigen Organisationsentwicklungsschritte dann auch durchgeführt worden. Genau, jetzt unabhängig davon erstmal, wie das jetzt Einzug in eure Praxis findet, die ihr uns zuhört. Also wir starten mal mit der Festlegung des Therapiekonzeptes. Also wir sind jetzt gerade an der Stelle, dass viele Zahnärzte in einer Mehrbehandlerpraxis arbeiten und dass es darum geht, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Chef, die Chefin im Ring, die das Ganze aufgebaut haben, die Hauptverantwortung natürlich auch tragen, ärztlich-therapeutisch, dass sie loslassen mögen und auch in einem Vertrauen loslassen, dass weiterhin Zahnmedizin in ihrem Geist, in ihrem Sinn, auch in ihrem Verantwortungsgefühl stattfindet. Und da haben wir dann das Thema der Behandlungsleitlinien. Also die wachsende Praxis braucht eher früher als später Behandlungsleitlinien. Und diese Behandlungsleitlinien, Jochen, die, ja, da ist dann was entwickelt worden. Also da war ein gewisser Vorschlag, der ist dann gemeinsam justiert worden. Und wir machen jetzt mal ein Beispiel. Diagnostik Neupatient. Mhm. Magst du so dazu sagen, was da bei euch festgelegt wurde, was da so nach wie vor ja auch die Linien sind, nach denen ihr therapiert? Also jetzt nicht im Detail, aber schon mal, dass man einen Eindruck davon bekommt.
Genau, also wir haben jetzt eben festgelegt, wie mit dem Patienten die Anamnese besprochen wird, wie nachgefragt wird nach gewählten Erkrankungen, Medikamenten, auch wenn man vielleicht nicht weiß, was das Medikament jetzt im Einzelnen macht, dass man nochmal fragt, wie die Untersuchung durchgeführt wird, welche Röntgenaufnahmen wir benötigen und welche Therapieschritte mit dem Patienten auch in der ersten Untersuchungssitzung bereits besprochen werden und welche eben noch nicht.
Und habt ihr auch sowas wie so Gelenkbefund, CMD-Kurzbefund, sowas zum Beispiel, findet das bei euch statt oder nicht? Oder?
Das findet dann statt, wenn es wirklich notwendig ist. Das heißt, wenn bei der ersten Untersuchung sich zeigt, wir machen ein kurzes Gelenkscreening und es knackt und knirscht, dann wird der Patient darauf hingewiesen, dass man da mal genauer nachschauen muss. Aber wir packen nicht alles in diese erste Sitzung rein, weil es bei vielen Patienten einfach auch nicht notwendig ist.
Wie lang ist der Termin bei euch für Neupatient 01?
Der ist 30 Minuten geplant.
Und gibt es auch sowas zu Röntgenbildern, ist was festgelegt worden?
Hör ja, schon. Ja. Also welche Röntgenaufnahmen werden durchgeführt? Wann gibt es Bissflügel? Wann gibt es einen Zahnstatus? Wann macht man ein OPG dazu? Das haben wir alles miteinander festgelegt.
Ja. Und dann gibt es ja die auch 01 als Bestandspatient, so als ganz klassische, wichtige Behandlungsform. Da habt ihr wahrscheinlich dann eine separate Behandlungsleitlinie.
Richtig, da gibt es dann eben auch, wie das Röntgenrecall geregelt ist. Wir machen zum Beispiel bei jeder Untersuchung, machen wir ein PSI immer mit zur Remotivation des Patienten auch. Wir haben sehr viele Patienten, die bei uns im Recall sind und die PZR in Anspruch nehmen. Und da ist die Remotivation immer wichtig.
Und für Schmerzpatienten hatten wir damals was ausgearbeitet. Also da war jetzt, weiß ich noch, so nur Schmerzausschaltung war dir wichtig damals, damit man eben im Organisationsfluss bleiben kann. Kannst du dazu auch noch kurz was sagen?
Ja, wir haben uns da also ganz stark dazu bekannt, dass wir im Schmerztermin wirklich ausschließlich die Schmerzausschaltung durchführen. Da wird nicht nebenbei noch eine 01 gemacht, da wird nicht nach einem anderen Zahn noch geguckt, sondern da wird geguckt, was ist jetzt das Problem, für das der Patient in der Praxis aufgeschlagen ist. Und dann wird auch genau das gemacht, um den Schmerz zuverlässig zu nehmen. Und wenn es eine sehr aufwendige Therapie ist, dann muss eben eine Zwischenlösung gefunden werden. Und der Patient wird dann über die entsprechende aufwendige Therapie, die man auch in Ruhe durchführen muss, beraten. Aber die findet eben erst in einem zweiten Behandlungsschritt statt.
Genau, so jetzt machen wir gerade eine Vermischung. Ihr merkt das, wenn ihr analytisch zuhört, von Inhalten, ne? Also das findet therapeutisch statt. Und auch von im Grunde der Organisationsentwicklungsebene für die Praxis. Also wir sind im Grunde in der Kategorie, wir beide gerade, wofür werden Behandlungsleitlinien festgelegt, haben gerade drei Beispiele gemacht, Diagnostik Neupatient, 01 Bestandspatient, Schmerzpatient. Ihr habt Behandlungsleitlinien auch für andere Bereiche, richtig?
Ja, also durchgehend zum Beispiel, wie läuft die PZR-Behandlung ab? Welche einzelnen Behandlungsschritte gibt es bei den einzelnen Varianten, zum Beispiel einer endodontischen Behandlung? Von der BEMA-Variante bis hin zum Einsatz des OP-Mikroskops mit thermoplastischer Kondensation und was da alles so möglich ist, ja.
Und das ist wirklich kleinteilig festgelegt. Was ist die Kassenendo? Wo beginnt die Endo unter Mikroskop? Kannst du da zwei, drei Sätze nochmal zu sagen? Weil das ist schon so ein Bereich, wo wir beobachten, dass da häufig nicht ausreichend ausbuchstabiert ist, was die Praxis an Therapie durchführt. Also jetzt von der organisationalen Ebene auch.
Ja, also das haben wir wirklich ganz klar festgelegt. Wir haben für alle Behandlungsoptionen maximal drei Varianten für uns definiert, zwischen denen der Patient wählen kann. Einfach weil zu viel dann auch Verwirrung schafft für den Patienten. Das versteht irgendwann auch kein Mensch mehr. Versteht man manchmal selbst dann nicht mehr.
Ja.
Und deswegen zum Beispiel bei der Endodontie ist es so, dass wir die BEMA-Variante haben. Da wird der Zahn eben unter Kofferdamm geöffnet, wird aufbereitet, entsprechend den Kassenlinien. Wir machen keine elektrometrische Längenbestimmung, kein Ultraschall aktiviertes Spülen. Und wir machen es für uns einfach, damit es schneller geht, nutzen wir eine maschinierte Aufbereitung und füllen es dann Single Cone ab.
Und das steht dann auch irgendwo?
Das steht bei uns dann auch in der Behandlungsleitlinie drin. Da steht auch drin, die nächste Stufe ist die sogenannte Endo-M bei uns. Da wird eben die elektrometrische Längenbestimmung durchgeführt. Es wird Ultraschall aktiviert gespült und es wird eben entsprechend auch abgedichtet. Und die High-End-Variante ist dann eben, wenn der Endospezialist das mit dem Mikroskop durchführt, wo dann alle möglichen Therapieoptionen zur Verfügung stehen, inklusive Fragmententfernung oder was auch immer bei dem Zahn jetzt notwendig ist.
Und bei euch ist auch festgelegt, wer wann mit dem Patienten worüber spricht, richtig?
Ja.
Sodass, also wer klärt jetzt auf, wer klärt auch über Kosten auf, wer klärt über die Therapiemöglichkeiten auf? Also das ist alles festgelegt bei euch.
Genau, also bei uns ist es so, dass die fachliche Beratung immer durch den Zahnarzt stattfindet und ab einer gewissen Preisschwelle sozusagen, die haben wir bei 2000 Euro etwa gezogen, da ist es dann so, dass ein separates Beratungsgespräch mit einer unserer speziell geschulten Mitarbeiterinnen stattfindet. Die hat dann einen separaten Raum, in dem sie dem Patienten bei einem vorbereiteten Termin das Behandlungsangebot, das der Zahnarzt angewiesen hat, präsentiert, es mit ihm durchgeht, ihm alles dazu erläutert und auch alle Fragen, die dazu eventuell auftauchen könnten, beantwortet.
Genau, so, das ist jetzt wirklich sehr detailliert. Gleichzeitig ist uns das jetzt schon oder mir persönlich auch wichtig, mal diesen Vorteil dieser Festlegungen auch zu erläutern. Also das ist ein ganz wichtiges Organisationsentwicklungsinstrument oder eine Methode, die wir hier im gesunden Praxiswachstum zwingend brauchen, weil ansonsten eben viele unterschiedliche Kollegen mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen, mit unterschiedlichen Vorstellungen von Zahnmedizin aufeinandertreffen in der Praxis, wo zwei oder drei Behandler unterwegs sind, die jeweils jeweils ihren eigenen Patientenstamm behandeln, mag das alles noch funktionieren ab dieser Schwelle, von der man, also wo wir ja eben auch viel unterwegs sind und wo wir über gesundes Praxiswachstum dann auch reden, da ist es notwendig, diese Festlegungen zu machen.
Eindeutig.
Ja, und wir kamen ja jetzt aus dem Gedanken, Jochen, wann magst du als Chef im Ring abgeben?
Mhm.
Das heißt also, diese ganzen Festlegungen, die waren schon Teil dieses Prozesses, ich mag abgeben, oder?
Ja, wobei es bei mir so war am Anfang, ich mochte nicht abgeben, ich habe gemerkt, ich muss abgeben. Mittlerweile fühle ich mich wohl in dieser Rolle, dass Aha. ich weiß, ich habe Kolleginnen und Kollegen, auf die ich mich verlassen kann, wo ich weiß, dass die Patienten oftmals mindestens so gut behandelt werden wie in meinen Händen, in manchen Bereichen einfach besser, weil wir halt in der Zahnmedizin auch sehr viele Spezialisierungen mittlerweile sehen. Und in der Endodontie beispielsweise, da gibt es einfach Könner, die haben Sachen drauf, da kommt der Normalzahnarzt nicht hin.
Ja, und in der Implantologie und in anderen Bereichen wird es wahrscheinlich auch ähnlich sein. Hm?
Klar.
Genau, wir reden ja hier auch über Prinzipien. Für Füllung nochmal, um das kurz zu sagen, ihr habt natürlich auch nicht, jeder Zahnarzt kriegt den Stoff, das Material, das er gerne hätte, sondern das ist bei euch festgelegt sicherlich.
Ja, also sowohl die Instrumente als auch die Materialien sind festgelegt. Es ist einfach dann in der größeren Struktur auch nicht möglich, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und ich will den Bohrer X und noch den Bohrer Y und das Material Z. Das funktioniert nicht, weil es einfach die Mitarbeiterinnen überfordert und das ganze QM. Und dann weiß man hinterher irgendwann auch nicht mehr, welcher Patient hat denn jetzt welche Therapie genau erhalten, mit welchem Material. Das muss schon irgendwo nachvollziehbar sein und es muss auch von der Logistik her zu leisten sein.
Habt ihr diese ganzen Festlegungen, also oder andersrum, also neuer Zahnarzt, neue Zahnärztin kommt ins Team. So, und da geht es ja darum, wie wird man bekannt gemacht mit diesen ganzen Dingen? Wie läuft das bei euch?
Also wir haben immer eine Einarbeitungsphase, in der die neue Kollegin oder der neue Kollege dann an meiner Seite ist. Und mindestens eine Woche, wir hatten das früher über mehrere Wochen, das ist aber sehr frustrierend für die Kolleginnen und Kollegen, weil die einfach auch hungrig sind und selber arbeiten möchten. Ja. Die wollen den ganzen Tag nur zugucken. Deswegen halten wir das relativ kurz und fangen dann ab der zweiten Woche an, dass die Kolleginnen und Kollegen unter Supervision sozusagen, das heißt, ich sehe dann am Anfang noch die Arbeitsschritte, anfangen Patienten zu behandeln. Und wenn man dann sieht, es läuft gut, dann werden eben schrittweise dann auch andere Behandlungen in Anführungszeichen freigeschaltet für die Kolleginnen und Kollegen, genau.
Also all das sind ja diese Festlegungen, die es braucht, damit die ärztliche Delegation auch funktioniert in der großen Struktur. Hm?
Ja, damit ich eben auch weiß, die Patientinnen und Patienten werden entsprechend behandelt, ja.
Mhm.
Ja.
So, jetzt hast du eben schon den Begriff Spezialisten genannt. Also was wir in diesem Workshop dann ja auch gemacht haben und das empfehlen wir für euch auch auf jeden Fall, ihr uns zuhört. Es ist dieses Spezialistenkonzept dann in der Mehrbehandlerpraxis. Also ja, wer nimmt auf, wer gibt ab? Das hattet ihr damals auch kleinteilig festgelegt. Kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen?
Ja, ich würde es vielleicht mal am Beispiel der Endodontie erklären. Also da ist es so, dass zu dem Zeitpunkt ich derjenige war, der die mikroskopische Endodontie verantwortet hat in der Praxis. Und wir haben dann eben festgelegt, dass bis Endo-M sozusagen in den Händen der Kolleginnen bleibt und Kollegen. Und Endo-OPM, da war eben jetzt auch niemand, der sich wirklich massiv dafür interessiert hat oder da schon die entsprechenden Kenntnisse erworben hatte. Es ging dann eben in meine Hände. Ich habe die Wurzelbehandlung durchgeführt und nach dem ersten Röntgen-Recall, ging der Patient dann eben wieder zurück zu den entsprechenden Behandlern und da wurde dann die Prothetik eben durchgeführt zum Beispiel.
Genau, und jetzt habt ihr auch einen großen Kinderbereich. Da läuft es ja im Grunde analog. Ne? Also, aber es ist so ein komplett eigener Bereich mit völlig eigenen Leitlinien, die gleichzeitig nach denselben Prinzipien auch irgendwie organisiert sind. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, es gibt ganz andere Spielregeln.
Ja.
Also die Kinderzahnheilkunde funktioniert da anders, weil insgesamt gesehen weniger Behandlungen, weniger ganz komplexe Behandlungen da sind. Da geht es eher darum zu selektieren, welches Kind lässt sich jetzt in Anführungszeichen im Stuhl behandeln und welches muss zum Beispiel in Narkose behandelt werden. Und da haben wir natürlich auch unsere Leitlinien und unser Einarbeitungskonzept, ab wann welche Kollegin, im Moment sind im Kinderbereich nur Kolleginnen tätig, dann auch welche Therapieschritte durchführen darf. Das heißt also, wir haben da ganz viel Hospitation bei den Narkosebehandlungen, um den Kolleginnen auch die Sicherheit zu geben. Und dann ist es auch so, dass dieses Zahnärztinnen-Team da so super funktioniert, dass die einfach dann auch irgendwann mal den Platz wechseln und dann arbeitet die Kollegin unter Supervision bei der Narkose und gewinnt da eben die Sicherheit, dann auch weitere Behandlungsschritte durchführen zu können. Also das funktioniert super.
Und für den Kinderbereich gibt es ja auch dann natürlich wie für den Erwachsenenbereich, was passiert mit dem kleinen Neupatienten? Was,
ja, das ist auch festgelegt.
Und auch so mal, wir wissen ja, dass in der Kinderzahnheilkunde, bei den Erwachsenen auch, aber in der Kinderzahnheilkunde noch, also relativ mehr, die Prophylaxe-Leistung, die IP-Leistung in dem Fall natürlich eine Riesenrolle spielen, sowohl für die Therapie als auch natürlich für die Wirtschaftlichkeit der Praxis. Habt ihr da auch so Festlegungen rund um die Organisationsflüsse? Kannst du das kurz skizzieren?
Ja, also wir bemühen uns, jeden Patienten zweimal im Jahr die Individualprophylaxe dann auch anzubieten, wobei das wirklich mit zunehmendem Patientenaufkommen immer schwieriger wird, weil schlicht und ergreifend die räumlichen und personellen Kapazitäten irgendwann in so einer spezialisierten Kinderpraxis der Flaschenhals und der Engpass werden, ja.
Ja, ja, irgendwas, ne? Mal sind es die Räume, dann sind es die ausgebildeten Menschen, dann, also das ist gar nicht so einfach, diese verschiedenen Ressourcenfaktoren wirklich in Einklang zu bringen. Ne? Das ist ja bei Kindern und Erwachsenen ja im Grunde, Erwachsenenprophylaxe, das ist ja irgendwie auch ein bisschen vergleichbar, oder? Ne? Du guckst gerade so, als würdest du da Unterschiede machen.
Ja, also in der Erwachsenenprophylaxe ist eigentlich die Steuerung relativ einfach, weil wir das sehr risikogesteuert machen. Das heißt, wir gucken, wie viel Prophylaxe braucht der einzelne Patient, und bei den Erwachsenen lässt sich es relativ gut steuern. Bei den Kindern ist es einfach so, dass viele Eltern dann einfach auch darauf bestehen, dass die EP-Behandlung zweimal im Jahr durchgeführt wird.
Ja, ist ja auch im Sinne der Praxis, ne? Und will man ja auch. Ne?
Voll, nur dann muss in der Regel die 01 dazu gewährleistet sein. Dann muss ein Zimmer da sein und es muss eben auch eine Mitarbeiterin da sein, die die EP-Leistung erbringen kann. Und da wird es manchmal auch schon wirklich ein bisschen anspruchsvoll.
Ja, viele Strukturen und viel ausgearbeitet, und ja, bin ich ganz sympathisch, dass du jetzt auch mal die Grenzen des Systems ganz offen gerade skizzierst.
Ja, ist so.
Gut, so zurück zur Frage Loslassen und Vertrauen, also ärztliche Delegation. Und ja, aus den letzten Minuten konnten wir das, was die große Praxis völlig anders hat als die kleine, schon sehr illustrer raushören, dass also man redet über Management und Organisation und Strukturen aufbauen.
Ja, sehr viel. Und man muss halt aufpassen, dass man dabei nicht den Menschen vergisst, der das Ganze dann natürlich auch leisten muss. Und das ist ja einer der Gründe, warum wir eben diesen Workshop dann auch gemacht haben, und um die Menschen einfach mitzunehmen, genau.
Ja, genau. Dann festgelegt wurde das Spezialistenkonzept. Und jetzt, ja, habt ihr da untereinander ja Vereinbarungen getroffen, wer überweist was, wer nimmt was auf und so. So, und damit sind wir dann ja automatisch auch bei der Frage, die Zahnärzte können viel abstimmen und sich therapeutisch auch gut verständigen, nur es braucht natürlich auch die anderen Abteilungen und Bereiche, deren auch Unterstützung, damit das Ganze funktionieren kann. Also wenn der Implantatpatient jetzt beim Kinderbehandler landet, dann
dann ist bei der Terminierung was schiefgelaufen.
Ja, das war jetzt natürlich ein eher unrealistisches Beispiel. Genau, es wurde dann eben auch ausgearbeitet, und das empfehlen wir euch auch, wenn ihr so einen Workshop mal durchführen wollt in eurem Team, welche Unterstützung brauchen wir? Und dann haben die Zahnärzte sich überlegt in diesem Workshop, welche Unterstützung brauchen wir von der Verwaltung, von der Prophylaxe, von der Rezeption, vom Assistenzteam und so weiter. Und da darf uns klar sein, je größer die Praxis, desto wichtiger das Zusammenspiel, desto wichtiger auch dieser Teamgedanke, auch die Förderung der Kooperation. Ne? Teamklima spielt an der Stelle natürlich auch eine Rolle. Ja, und da waren da schon so ein paar Festlegungen, Jochen, ne? Also ich weiß nicht, hast du noch so ein, oder ja, für dich ist das so gelebter Alltag.
Ja, vieles davon ist immer noch gelebter Alltag. Manches wurde auch angepasst mittlerweile. Ein paar wenige Sachen, muss man ehrlich sagen, sind noch eingeschlafen, ja.
Ja, das ist ja auch immer die Herausforderung, die Festlegungen dann tatsächlich auch auf die lange Linie zu bringen.
Ne? Ja, das ist
dieses Prozesscontrolling, ne?
Das ist wirklich die ganz große Meisterklasse sozusagen.
Ja. Ich habe jetzt hier, wenn das so raschelt, wundert euch nicht, ihr uns zuhört. Das liegt daran, dass ich hier ein Workshop-Protokoll vor mir liegen habe. Es geht einfach schon auch um viele Details, und wir haben ja den Anspruch jetzt gerade, dass wir euch einiges vermitteln möchten oder auch direkt so konkrete Hinweise vermitteln möchten. Und ich lese das mal kurz vor. Also welche Unterstützung brauchen wir, haben dann die Zahnärzte in diesem Workshop, in dem es im Kern darum ging, dass Dr. Rosbach nicht mehr jeden Patienten sieht, so was es da auch emotional mit dir gemacht hat, da reden wir gleich nochmal drüber. Da wurde ausgearbeitet, was brauchen wir da? Und da stand dann beispielsweise: von der Rezeption klare Patientenführung, Terminsteuerung bzw. Einhaltung Terminblöcke für spezifische Behandlungen, spezifische Patientenzuweisung zu den entsprechenden Behandlern, telefonische Abfrage, Filterung am Telefon durch Fragenkatalog, Also das ist ja so das, was dann die Patientensteuerung auch ausmacht, wenn sie denn gelingt. Wie ist das? Funktioniert das oder funktioniert das auch öfter nicht? Oder wie ist das? Wie ist so deine Beobachtung?
Das funktioniert ziemlich gut. Mhm. Wobei man ganz klar sagen muss, da kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, welche Mitarbeiterin geht da gerade ans Telefon. Da ist die eine sicherlich ein bisschen geschickter als die andere. Und das ist auch schwer, das zu trainieren und das beizubringen. Also wir haben natürlich Mitarbeiterinnen, die sind schon sehr lange bei uns. Die wissen entweder schon, der Patient gehört nur zu dem Behandler, oder wenn es ein neuer Patient ist, dann kriegen die auch relativ schnell raus, zu welchem Behandler der Patient dann eben auch passen würde oder umgekehrt vielmehr.
Also so einheitliche Sprachregelungen, die sind erarbeitet. Ist wahrscheinlich jede Urlaubsvertretung, jeder Teamwechsel bringt dann wieder die nächste Herausforderung.
Ja, also wir haben schon so die Standardfloskeln zum Beispiel zum Melden am Telefon. Das machen alle, aber danach, du weißt selbst, so ein Gespräch, das wird automatisch, wird das zum Freestyle.
Genau, also das ist nicht nur bei Zanorama, das ist in vielen Praxen, also wirklich da eine Verlässlichkeit und eine Verbindlichkeit und dass die Ergebnisse so erzeugt werden, wie man die am grünen Tisch plant, das ist überhaupt nicht einfach. Braucht im Grunde ja auch eine starke Rezeptionsteamleitung, braucht eine starke Einwirkung und auch hier Thema Komplexität, das ist ja die ganz große Herausforderung für Mehrbehandlerpraxen. Wenn es aus welchen Gründen auch immer zu einer hohen Fluktuation kommt, dann hat man automatisch auch hier natürlich nicht die Karten, die man hätte, wenn da stabil das Team an der Rezeption tätig ist. Wir wechseln nochmal eben das, welche Unterstützung brauchen wir? Das war ja wirklich auch sehr interessant in diesem Workshop. Und da haben Sie gesagt, lieber Jochen, wir brauchen Dr. Rosbach Zeit. Das haben Sie gesagt. Und dann haben Sie gesagt, Unterstützung bei OPM-Handhabung.
Das ist OP-Mikroskop, ja.
Ah ja, genau. Unterstützung bei komplexen Behandlungsabläufen, Zeit für Besprechungen. Also das ist im Grunde der Wechsel. Also du bist selber nicht mehr so viel am Patienten und die Zeit wird eingesetzt für das Coaching der Zahnärzte.
Genau, also als Konsequenz aus diesem Workshop haben wir dann eben unser Besprechungskonzept auch auf den Stand gebracht. Ich hatte dann ab sofort regelmäßige Zeiten mit den einzelnen Zahnärztinnen und Zahnärzten, um aktuelle Behandlungsfälle, Planungen, Konzeptionen für die Behandlungsabschnitte, das alles mit denen durchzugehen und im Detail auch zu besprechen und abzugleichen sozusagen.
Ja, und ihr habt eine zahnärztliche Leitung dann, ich weiß nicht, 2015 noch nicht, aber ein paar Jahre später hast du eine zahnärztliche Leitung etabliert. Das heißt, eine angestellte Kollegin hat dies verantwortlich übernommen.
Ja, das war auch eine gute Entscheidung, weil ich schon gemerkt habe, dass es nicht so ganz meine Präferenz war, das Ganze immer so kleinteilig mit den Kolleginnen und Kollegen aufzubereiten. Mhm. Und da hatten wir dann eben die Kollegin, die sich mit mir die ärztliche Leitung geteilt hat und die auch sehr konsequent die Zahlen und die Führungsgespräche mit den Kolleginnen und Kollegen geführt hat. Und zu mir sind dann mehr so die fachlichen Fragen gewandert. Und damit habe ich mich auch sehr wohl gefühlt mit diesem Konzept, ja.
Genau, und da gibt es auch nicht das eine goldene Rezept, das für alle Praxen gilt im Wachstum, sondern ihr braucht die wirklich sehr kluge Reflexion rund um die Frage, wer in unserem Team kann genau diese Aufgabe übernehmen. Also die Performance im angestellten Zahnärzteteam zu steuern, die Leute auch in ihre Potenziale zu führen. Wer hat Interesse dran, hier wirklich auch, sagen wir, die Rohdiamanten zu Brillanten zu schleifen und ja, die Weiterbildungsinteressen zu kanalisieren? Also all dieses zu tun, was die verantwortliche Führungskraft tut im Zahnärzteteam. Da habt ihr euch auch in die Bälle zugeworfen, da habt ihr so jeweils in euren Stärkenfeldern.
Ja, das ist bei uns sehr gut gelaufen. Und da kann ich nur den Tipp geben, man braucht da die Menschen, die das wollen vor allem und die es dann eben auch können. Also wobei ich glaube, das Wollen ist noch viel wichtiger. Das Können kannst du hinterher noch ein bisschen nachschulen. Und da brauchst du einfach jemanden, der einfach auch Lust hat, sich mit den Menschen zu befassen und der empathisch ist und an der Stelle dann einfach auch eine super wichtige Funktion übernimmt, ja.
In dieser Leitung des Zahnärzteteams.
Ja, ja, ja.
Und dann ja auch an der Stelle zur Verantwortung für Effizienzsteuerung.
Ja klar, also der oder diejenige muss natürlich auch hinterher, wenn irgendwas schiefläuft, Rechenschaft dafür ablegen und die Verantwortung dafür übernehmen. Also es muss schon jemand sein, der einfach auch in dem Bereich eine gewisse Reife aufweist, ja.
Ja, und dann machen wir auch nochmal eben den Ausflug in die Betriebswirtschaft. Also in dem Moment, wo die Praxis ja vom Chef, von der Chefin loslässt und die angestellten Behandler in die volle Performance entwickelt, dafür eigene Ressourcen bereitstellt, dafür die zahnärztliche Leitung etabliert, in dem Moment müssen, passt nicht so richtig in meinen Wortschatz, aber hier gibt es keine Variante, die entsprechenden Stundensätze auch kommen auf den Plätzen. Also da ist es dann nicht mehr egal, ist man bei 220 Euro oder ist man bei 300 Euro, da geht es darum, miteinander Ziele festzulegen und auch zu schauen, wie kriegt man die Performance auf den jeweiligen Plätzen organisiert, Jochen? Oder würdest du sagen, da gibt's da links und rechts? Oder
nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst. Also in dem Moment, in dem ein ja im Zweifelsfall auch sehr wertvoller Behandler seine Behandlungszeit reduziert, um ins Coaching zu gehen und um da in die Förderung zu gehen, dann muss da hinterher auch das messbar sich niederschlagen.
Und ihr hattet da ja auch dieses System der ja, regelmäßigen Gespräche und der datenbasierten Steuerung. Ne?
Genau, das haben wir da umgesetzt und das war für uns sehr erfolgreich.
Ja, das kann ich auch nochmal sagen, das ist auch wesentlicher Teil in unseren Leitungslehrgängen, also dieser BWL-Part, der ist schon auch wichtig, dass die große Praxis kann ihre Renditechancen in dem Moment voll ausspielen, wenn sie eben auch ein System verfolgt und auch konsequent verfolgt, das eben auch datenbegleitet ist. Und da haben wir dann, Jochen, auch einmal im Jahr diese Jahresplanung, wo für jeden einzelnen Platz immer das Feld der Möglichkeiten auch ausgeleuchtet wird.
Mhm. Und was mich da immer so fasziniert hat, ist, wie exakt diese Planungen dann teilweise auch waren. Also wir haben da bis mit Abweichung von unter 1% ja teilweise gearbeitet. Das war schon der Hammer. Also man kann das sehr gut steuern, war mir nicht so bewusst, aber das ist einfach eine Sache. Planung, also wenn du nicht planst, dann gehst du irgendwo hin und wenn du den Plan hast, dann ist es auch oftmals richtig gut möglich, den umzusetzen.
Ja, ich bin total dankbar, dass du das jetzt auch so aussprichst, weil ich gucke manchmal, habe ich den Eindruck, in so ein bisschen leere Gesichter, wenn ich das Thema Planung ranbringe, weil es ist natürlich Zeit, ne? Also eine Planung aufzubauen, das ist schon Zeit. Und gleichzeitig ist diese Zeit so wertvoll und so gut investiert.
Ja.
Also wirklich jeden einzelnen Platz zu durchdenken, was sind da die Rahmenbedingungen, welche Einflussfaktoren hat man und so. Da rückkoppeln wir auch so ein bisschen auf diesen Honorarstundensatz-Podcast. Wer unsere Podcast schon länger hört, mit Dr. Alexander Groß hatten wir einen Podcast aufgenommen. Und genau diesen wirklich bewusst zu steuern, und das brauchen wir auch, damit wir in der ärztlichen Delegation am Ende auch die Renditen haben, die wir brauchen. Also es ist ja schon, ja, damit gehen wir mal zurück auf diesen Workshop. Also es gab da so einen Moment, da wollte ich dich nochmal fragen, da warst du so emotional, da wurden deine Augen ein bisschen feucht und grinst, du weißt, was ich meine, obwohl es lange her ist. Kannst du es nochmal eben kurz beschreiben, was ist da in dir passiert?
Ja, das war so, als wir die Ergebnisse des Workshops dann nochmal präsentiert haben und durchgegangen sind, da wurde mir eigentlich bewusst, dass ich jetzt eine völlig andere Position haben werde und dass ich einfach dieses jeden Patienten zu sehen, für jeden Verantwortung übernehme, dass das Vergangenheit ist und das war für mich echt schwer, da habe ich wirklich fast geheult, da hast du recht. Und gleichzeitig auch, es war eine Erleichterung, weil diese Last von mir abfiel und ich wusste, ich habe da ein Team und eine Mannschaft, der ich vertrauen kann und der ich das zutraue und das war so ein schönes Gefühl für mich und ich glaube, dass jeder, der so ein Wachstumsziel hat, einfach diese Bereitschaft braucht, an der Stelle zu sagen, irgendwann, und ich sage euch, lieber früher als später, ich lasse jetzt los und ich traue meinen Kolleginnen und Kollegen das zu und die rocken das und ihr werdet sehen, das passiert dann auch genauso.
Wunderbar. Also das sind ja so schöne, ja, emotionale Worte, die in der Tiefe jetzt auch so viel klar machen und gleichzeitig auch berühren. Danke dafür, dass du das so mit uns teilst.
Ja, sehr gerne, weil ich es ist meine Überzeugung, wenn du wachsen willst und wenn du eine große Praxis haben willst, dann musst du vertrauen und dann musst du loslassen und dann musst du die Menschen auch mal machen lassen und die wollen in der Regel, wollen die was Gutes machen und die wollen dir ja nicht schaden und das musst du einfach zulassen. Ja.
Ja. Ja, wunderbar, lieber Jochen. Damit kommen wir auch so Richtung Ende unseres Podcasts. Wir haben das aufgeschlüsselt, was mir auch so wichtig war, wo ich jetzt eben auch gerade mit deinem Beispiel und deiner Historie, das liegt lange zurück und ihr habt dieses Prinzip nie verändert. Ihr seid dabei geblieben, ne, der Delegation, der strukturierten ärztlichen Delegation.
In wechselnder Zusammensetzung des Teams, ja, aber wir haben es durchgezogen, ja.
Ja, du bist ja nicht mehr zum Chefbehandler zurückgesprungen und hast da ja an diesem grundlegenden Prinzip, was da eingerichtet wurde, auch nicht mehr gerüttelt. Ne? Also das, klar, das hat Varianz in dem Moment, wer sitzt auf welchen Positionen, aber diese grundlegende Einrichtung.
Das bleibt so.
Das bleibt so. Und das ist auch was, ja, von dem wir als Akademie überzeugt sind und auch eben aus der langen Beratungserfahrung. Das braucht es. Also das braucht es, weil ansonsten sich nämlich, und dafür gibt es auch viele Beispiele im Markt, wer das nicht macht, der findet sich mit absoluter Sicherheit im Hamsterrad wieder. Weil wenn dieses Vertrauen, genau das, was Jochen gerade wirklich sehr berührend auch beschrieben hat, was in ihm innerlich los war, wer diesen Schritt nicht gehen mag, aus welchen Gründen auch immer, der wird in einer Rolle bleiben, er oder sie wird in einer Rolle bleiben, die viel Verantwortung, die viel Druck auf den eigenen Schultern im Sinne von Performance und die einfach insgesamt auch ein zu viel ist im großen Team, Und damit, ja, entsteht all das, was entsteht, wenn Menschen einfach über Jahre überfordert sind und sich ausbrennen möglicherweise.
Dann kriegst du auch nicht die Leute, die du willst.
Das spielt auch eine Rolle, richtig, ja, genau.
Wenn du nicht loslässt und wenn du keinen Raum gibst für Entwicklung, dann verlierst du entweder die Mitarbeiter, die wirklich wertvoll sind, oder die kommen gar nicht erst zu dir.
Prima, ja, das war ein breiter Bogen durch die Komplexität der Mehrbehandlerpraxis, Strukturen, Führungskompetenz, Daten. Wir haben alles gestreift heute, Jochen.
Ein wilder Ritt.
Genau. Ja, vielen Dank für deine Offenheit. Dieses Thema Loslassen und Vertrauen, das hat jetzt mit deinen Ausführungen richtig Bild und Gefühl bekommen. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne, liebe Maike.
Ja, und an alle, die uns zugehört haben, vielen Dank für eure Zeit und wir hoffen, wir konnten euch was mitgeben an Impulsen, an Inspirationen. Gerne bis bald. Tschüss.
Ciao.